Ich möchte mit Ihnen gemeinsam ein paar Verse aus dem Psalm 63 beten. Das steht im Gesangbuch unter der Nummer 729. Ich fange an und würde mir wünschen, dass Sie die eingerückten Verse lesen. 729. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. So will ich dich loben, mein Leben lang, und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich. Amen.
Thank you.
Ich möchte beten. Gott, unser Vater, wir sind hier versammelt, um in dieser Stunde deine Nähe zu suchen, weil wir bei dir das finden, was uns sonst niemand geben kann. Gemeinsam mit Brüdern und Schwestern in aller Welt wollen wir uns nun auf dich hin ausrichten. Wir danken dir für alles, was wir in der vergangenen Woche aus deiner guten Hand empfangen durften. Für alles Schöne und Gute, für Stunden des Glücks und der Freude, für Schutz und Bewahrung, für alle Gaben, die unseren Körper, unsere Seele und unseren Geist stärkten. Hilf uns zu tragen, was unser Leben beschwert und verdunkelt. Schenke uns Mut, Hoffnung und Zuversicht in Müdigkeit, Zweifel und Leiden. Und wo wir in Gedanken, Worten und Taten gegenüber dir oder Menschen schuldig geworden sind, vergib uns dies um deines Sohnes Jesu willen. Gib uns neu Anteil an deinem Reich. Durchdringe uns mit deinem Geist, dass wir unseren Weg gehen können in deinem Licht. Schenke uns offene Ohren für dein Wort, dass wir hören, was du sagst und wollen, was du willst. Dir zur Ehre und Menschen zum Heil. Amen. Kyrie eleison. So spricht Gott. Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen und mache dich zum Licht für andere Menschen. Amen.
Es gibt schon mal Geschichten, da steht dann drunter, so in Tageszeitungen, Fortsetzung folgt. Wenn die Geschichte richtig spannend war, dann versucht man auf jeden Fall, diese Tageszeitung auch wieder zu bekommen, dann in der nächsten Woche, weil man ja die Geschichte weiter verfolgen möchte. Wenn man das Pech hat, so wie wir, oder nicht das Pech, aber es Umstände gab, die zwischen der Geschichte und der Fortsetzung so ein paar Wochen vergehen ließen. Für die lese ich jetzt noch mal den Anfang vor. Das gibt's ja auch schon mal bei den Geschichten, dann wird so noch mal kurz zusammengerafft, so in Filmen, was denn so war. Wir haben nämlich vor einigen Wochen angefangen, Pfarrer Schuppetter hat mit uns die Versuchung Jesu betrachtet. Und er wurde ja dreimal versucht, zweimal haben wir schon geschafft, heute ist das Ende dran. Und zur Erinnerung lese ich noch mal den Anfang. Matthäus 4, die ersten 7 Verse. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das war der erste Teil. Der zweite. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Christen auf dieser Welt wollen wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Es verbindet uns miteinander und mit den alten Vätern und Müttern der Kirchengeschichte. Ich lade Sie ein, aufzustehen, wenn es möglich ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Letzte Woche haben wir hier Konfirmation gefeiert. Das war ganz toll und es gab auch ein ganz wunderbares Sammelergebnis. Es kamen 802,63 Euro zusammen. Ein Drittel davon ging an die evangelische Jugendarbeit, an die Jugendarbeit im Rheinland und die anderen zwei Drittel bleiben bei unserer Jugendarbeit. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wie das in unserer Gemeinde so ist, und das finde ich ganz toll, wir gehören ja zusammen, die Alten und die Jungen. Und letzte Woche haben wir für die Jungen gesammelt, heute sammeln wir für die Alten oder Älteren. Ja, manche mögen das nicht so mit den Alten. Wir sammeln für die Seniorenarbeit unserer Gemeinde, die einen wunderbaren Ort hier unten im Haus für Heckinghausen hat, die vielfältige Angebote macht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mich zum Gedächtnistraining anmelden soll. Die haben nämlich immer an einem Tag in der Woche morgens, ich bin da zufällig mal da ins Café geraten, da erzählten die älteren Damen davon, sie gingen jetzt zum Gedächtnistraining. Habe ich gedacht, würde mir auch nicht schaden, ich vergesse ja immer Namen. Aber ich habe mich dann doch noch nicht gewagt, mich da anzumelden. Aber das ist so eine Sache, die wir anbieten. Und vieles davon kostet Geld. Herzliche Einladung gleich. Es ist ja Ende des Monats, da hat man manchmal nicht mehr so viel. Nee. Aber gucken Sie mal, ob nicht irgendwo noch ein Schein vergraben liegt. Die Ausgangskollekte ist auch für was Tolles bestimmt. Wir sagen ja oft oder wir hören in der Politik, dass gesagt wird, wir müssen eigentlich viel mehr den Menschen helfen in den Ländern, in denen es diesen Menschen schlecht geht. Syrien und anderen Ländern. Nur es passiert ja häufig gar nicht. Aber in der evangelischen Kirche passiert das. Es gibt das Gustav-Adolf-Werk und die unterstützen evangelische Gemeinden in Syrien, in diesem ganz schlimm gebeutelten Land. Man denkt ja gar nicht, wenn man die Bilder sieht, dass da überhaupt noch Menschen leben können. Aber da leben Menschen. Männer, Frauen, Kinder, die da aushalten. Und es gibt evangelische Gemeinden, kleine Gemeinden vor Ort, die unterstützen diese Menschen. Die sorgen dafür, dass sie etwas zum Überleben haben. Brot und Milch für die Kinder. Ich habe gelesen, auch Kauf von Heizöl. Man denkt, da ist es so warm, aber wir brauchen ja Heizöl. Auch dafür, dass Menschen dann auch kochen können und alles, Schulmaterialien. Oder aber auch, sie helfen auch bei der Durchführung von Reparaturarbeiten. Das geschieht dort, vor Ort, finde ich ganz wichtig. Deshalb der zweite Schein, den Sie noch heimlich finden in Ihrem Portemonnaie, den können Sie dann in die Ausgangskollekte tun. Gott segne Geber und Gaben. Und jetzt singen wir und sammeln dabei ein, die Kollekte für unsere Seniorenarbeit, Lied 123, Jesus Christus herrscht als König.
Gottes Führung und die Versuchungen Teil 3. Ja, wie jeder guter Film geht auch jede Trilogie irgendwann einmal zu Ende. Und ich lese den Text, die letzten Verse aus Matthäus 4, die Verse 8 bis 11. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Was wir hier haben, ist die absolute Steigerung der Versuchung. Die Versuchung an sich, sie steigert sich in diesem Ganzen. Am Anfang geht es noch so ein bisschen darum, sag mal, wo stellst du eigentlich deine Lebensinsichte? Dann kam die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Bibel? Ja, und diesmal gibt es den Gipfel der Versuchung. Hier fällt die Maske. Hier gibt es nicht mehr so ein bisschen Anzweifeln, wenn du Gottes Sohn bist, dann tu doch dies oder das. Nein, knallhart, A oder B. Wen betest du an? Wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Wem gehört dein Herz? Wer ist auf dem Thron in deinem Herzen? Alles oder nichts. Und der Teufel, er hat genügend Vorarbeit geleistet. Mit so einer Frage ins Haus zu fallen, ist ja auch ein bisschen daneben, ein bisschen unhöflich und wahrscheinlich wenig von Erfolg gekrönt. Aber weil er schon Jesus 40 Tage lang durch die Wüste beobachtete, Jesus wirklich fertig war, er hungrig war, am Ende seiner leiblichen Kräfte war und er schon lange Zeit der Versuchung des Teufels widerstehen musste, da wird es Zeit, ans Eingemachte zu gehen. Genügend Vorarbeit geleistet und der Preis, der Jesus angeboten wird, ist ziemlich hoch. Die Weltherrschaft. Wie in jedem guten James-Bond-Film, wo auch irgendwann der Bösewicht versucht, James Bond auf seine Seite zu ziehen und ihm quasi zu beteiligen an seinem Plan, diese Weltherrschaft zu übernehmen, wird Jesus die Weltherrschaft angeboten. Der Gipfel der Versuchung. Der praktisch Ausübende auf der einen Seite, der die Macht dieser Welt in der Hand hält, gegen den von Gott bestimmten wirklichen Weltherr auf der anderen Seite. Der Showdown. Und der Teufel suggeriert Jesus dabei, während er ihm Aug in Aug entgegensteht, ja, diesen ausgehungerten Jesus sieht. Schau dich doch an, Jesus. Gott lässt dich hier in der Wüste hungrig zurück. Er hat dich hier hingeführt. Er lässt dich alleine. Du bist hier in der Dürre, geistlich und körperlich ausgehungert. Du bist alleine. Gott hat dich reingeführt und Gott wird dich hier verrecken lassen. Und ich kann dich rausholen. Und nicht nur das, ich kann nicht nur diesem Ganzen hier ein Ende machen, sondern den Weg, den ich dir zeige, der führt dich zu Macht, Ruhm und Ehre. Die ganze Welt kann ich dir geben. Die ganze Welt steht dir offen. Mit all ihrer Herrlichkeit, mit dem Hollywood Walk of Fame, der Schwebebahn in Wuppertal und allem, was dazugehört. Wenn du mich anbetest. Das ist die Situation, in die Jesus gestellt ist. Hungrig und ausgemerzt bietet der Teufel ihm einen Ausweg an, wenn er niederfällt und ihn anbetet. Ja, wörtlich steht da im griechischen Urtext, wenn du mir verfällst. Und es gibt ja so manche Leute, die so einigen verfallen. Und das wünscht sich der Teufel von Jesus. Ich brauche mein Handy da weg. Und Jesus antwortet ja und sagt, nein, Gott allein, das soll's sein. Gott allein will ich anbeten, nicht den Teufel. Hätte ich eine rote Krawatte und schön blondes Haar, würde ich sagen, God first. Darum geht es letztendlich. Das macht Jesus klar. Jesus sagt, Gott ist das Zentrum. Und Gott ist nicht das Zentrum unter vielen Bereichen im Leben, sondern das Zentrum. Ich war vorletzte Woche auf einer Fortbildung in einem Kloster in Trier. Und das war wunderbar. Stille vor dir, mein Vater, haben wir gemacht. Es gab auch eine tolle Weinprobe an der Mosel. Und mir hat ein Pfarrer eine tolle, interessante Sache erzählt. Wenn Pfarrer zusammenkommen, dann passiert irgendwann früher oder später das Gleiche. Es gibt so ein paar Themen, die werden immer abgeklopft. Und eins davon ist, dass das Christentum in Deutschland am Schwinden ist. Und da erklärte mir dieser Pfarrer eine ganz spannende Sache. Er sagte, ja, es ist doch so, in unserer Welt, die so aufgeteilt ist und so vielfältig ist, dass es ganz, ganz viele Ansprüche gibt, die an unser Leben herangetragen werden. Und es gibt schon psychologische Modelle, die sich damit auseinandersetzen und die besagen, eigentlich hat der Mensch nicht ein Zentrum, sondern mehrere Dinge, die sein Leben bestimmen. Und das sind bei jedem Menschen maximal 5 Dinge. Das kann zum Beispiel die Arbeit sein, die Frau, die Kinder, das Hobby, die Kirche, das gibt's alles Mögliche. Und manchmal verändern sich diese 5 Lebensbereiche auch. Also in meinem Leben war zum Beispiel mal die Schule ganz, ganz prägend. Und als ich dann die Schule abgeschlossen hatte, dann kam das Studium dahin. Bei manchen anderen kommt da ja dann was anderes hin. Aber es gibt immer Bereiche, die einen irgendwie prägen. Die ändern sich von Zeit zu Zeit und die ändern sich auch in ihrer Wichtigkeit. Und das ist nicht nur so, dass manchmal Phasen abgeschlossen sind, sondern manchmal scheinen uns manche Sachen gar nicht mehr so wichtig. Also ich habe als Jugendlicher zum Beispiel wahnsinnig gerne PlayStation gespielt. Das war mein Hobby, das mache ich heute gar nicht mehr. Da gibt es andere Dinge, die an mich herangetragen worden sind, die jetzt mehr mein Leben bestimmen und fertig. Und dann war die Erklärung des Pfarrers, und so ist das auch mit dem Glauben und mit der Kirche. Ja, das ist bei manchen Leuten in der Jugend vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Schwang oder auch noch danach. Aber dann, wenn andere Dinge wichtiger werden, andere Ansprüche herangetragen werden, dann wird die Stimme der Kirche, des Glaubens immer so ein bisschen kleiner und dann hört sie auf. Und irgendwann steht da was anderes, zum Beispiel Kartfahren gehen oder was auch immer. Ja, das fand ich irgendwie erstmal ganz logisch. Und nachher habe ich gedacht, ja, eigentlich Quatsch. Eigentlich Quatsch. Weil der Glaube, er ist doch nicht einer der 5 Bereiche. So wie ich morgens von 8 Uhr bis 17 Uhr aus dem Haus bin, bei der Arbeit bin und versuche zu arbeiten, danach irgendwie Ehemann und Vater bin und dann abends mit den Kegelbrüdern versuche, meinem Hobby nachzugehen und alles so schön abgetrennt lasse und dann halt sonntags habe ich so ein religiöses Hobby, da gehe ich dann mal für eine Stunde und wehe, es geht 5 Minuten länger in die Kirche. Dabei ist doch der Glaube etwas, was über dem allen steht. Der Glaube durchzieht doch alle großen Bereiche meines Lebens. Im Glauben versuche ich doch, Licht in dieser Welt zu sein auf meiner Arbeit. Im Glauben versuche ich doch, meine Kinder zu erziehen. Im Glauben an Gott mit Jesus versuche ich doch, meine Ehe zu gestalten und, so Gott will, auch meinem Hobby nachzugehen. Das sind doch Bereiche, da ist doch mein Glaube nicht nur einer von vielen, sondern er steht über allem, er durchzieht alles. Das macht das Zentrum aus. Das Zentrum, dass es eben nicht nur ein Bereich ist, sondern dass es die Grundlage ist, auf der die Bereiche meines Lebens stehen. Und dahin schießt der Teufel, nicht an einen Bereich, sondern an den Grundbereich. Und Gott behält die oberste Priorität, auch wenn die Zeit knapper wird, auch wenn wir das Gefühl haben, dass es vielleicht andere Dinge gibt, die uns mehr ausfüllen, wenn uns die Herrlichkeit der Welt so verlockend erscheint und uns angeboten wird, wissen wir doch, wir leben von Gott. Wir leben nicht vom Brot allein. Wir leben nicht von der Herrlichkeit dieser Welt, sondern von der Herrlichkeit vor Gott. Und deswegen haut Jesus scharf dazwischen, weil er sagt, Gott ist nicht eine Säule, Gott ist die Säule. Den Herrn, deinen Gott, sollst du allein anbeten, nicht ihn als ein unter vielen Bereichen haben. Ihm allein sollst du dienen. Das Wort anbeten, im griechischen Urtext heißt es proskyneo. Das ist jetzt ganz spannend. Jetzt machen wir ein bisschen Sprachkunde. Ich muss ja zwischendurch auch mal zeigen, dass ich ein bisschen was studiert habe. Da steckt das Wort Kyon drin, Poskyneo, Kyon, und das heißt Hund. Ja? Also anbeten hat etwas mit Hund zu tun. Nämlich, wie ein Hund sich über sein Herrchen freut, so sollen wir uns über Gott freuen. Wie ein Hund eine Beziehung zu seinem Herrchen hat, das ist Anbetung, das sollen wir machen. Als ich Kind war, hatten meine Eltern einen Hund, Blackie, das war eine Pudeldame, schwarz, deswegen Blackie. Meine Brüder und ich habe 2 Brüder, wir haben sie auch liebevoll manchmal Kampfpudel genannt. Ja, die hat es nicht leicht gehabt mit 3 Jungs zu Hause, das muss man schon sagen. Und bei allem, wie wir sie auch manchmal getriezt haben, mein jüngster Bruder, als der gerade laufen konnte, hat er sich einfach immer versucht, auf ihren Rücken zu setzen, das fand die nicht so toll. Aber bei all dem hatte sie eine große Leidenschaft für uns als Familie. Und egal was war, egal wie sie auch mal getriezt worden ist von uns, wenn jemand von uns nach Hause kam, da ließ die alles stehen und liegen. Da rannte die zur Tür, die quiekte vor Freude, die sprang einem bis an den Hals hoch, obwohl sie nur 40 Zentimeter groß war. Es war der größte Moment im Tag von Blackie, wenn jemand von uns nach Hause kam. Und sie war auch bereit, für die Familie alles zu tun. Wenn fremde Menschen zu uns nach Hause kamen, da verteidigte Blackie ihr Revier. Aber wie? Ja, so 40 Zentimeter wild gewordene Bestie, hatte man das Gefühl. Dabei war sie eigentlich immer ganz lieb. Ja, aber sie bellte und fletschte die Zähne, weil sie nicht wusste, ist das eine Bedrohung. Und wenn man ihr dann klar machte, der ist ganz lieb, dann wohl auch Blackie wieder lieb. Aber so sagt Gott eigentlich, so sollt ihr in Bezug auf mich sein. Eure Freude an mir haben, dass es nichts Größeres gibt. Dass wenn wir Gott anbeten, wir nicht nur Lieder singen, sondern dass wir unsere Freude zum Ausdruck bringen. Dass wir am besten so hoch springen, wie wir können. Das innerlich zumindest. Dass unser Herz sich erhebt zu Gott. Dass wir Gott ins Zentrum rücken und uns unglaublich über ihn freuen. Ja, und das, weil Gott der Herr in unserem Leben ist. In der Anbetung freuen wir uns über Gott, auch wenn wir in der Wüste sind, auch wenn wir geistlich ausgehungert sind, auch wenn es etwas kostet, uns die Herrlichkeit der Welt verlockender erscheint. Und das Freude ist ja ein Gefühl. Und wir haben ja manchmal so diese Eigenart, wenn wir uns nicht danach fühlen, dann machen wir etwas nicht, weil dann wirkt es ja unauthentisch. Ich muss gestehen, wenn wir hier sonntags morgens Psalmen lesen, da wird ja auch immer eine Gefühlswelt beschrieben und manchmal ist das gar nicht meine Gefühlswelt, die ich gerade aktuell bringe. Manchmal ist da vom Klagen die Rede, aber ich könnte die ganze Welt umarmen und manchmal ist da von großer Freude die Rede und ich fühle mich doch, als könnte ich klagen. Wenn wir uns Gott nahen und sagen, wir wollen ihn in Freude anbeten, ist es zuerst einmal eine Entscheidung. Da öffnen wir uns ihm, genauso wie wir uns den Gebeten der Psalmen zum Beispiel öffnen, auch wenn es manchmal nicht unsere Gefühlsstimmung ist. Anbetung ist etwas, Gott zu erheben, egal wie wir uns dabei fühlen. Und dann kommt auch die Freude. Und dann kommt auch die Freude manchmal im Leid und in der Wüste. Wenn wir Gott anbeten, dann heben wir Gott über die 5 Bereiche unseres Lebens. Dann lassen wir uns nicht von unseren Stimmungen bestimmen. Nicht von den Menschen. So wie Jesus sich alles von seinem Vater geben lässt, was er redet und was er tut, und sich nicht von der Gunst der Menschen beeindrucken lässt, noch von ihrem Hass, den er später einmal erfährt, nicht von der Herrlichkeit dieser Welt beeindrucken lässt, sondern nah bei Gott bleibt, weil Gott auch über seinen Gefühlen steht und weil er ihn groß macht über sämtlichen Bereichen des Lebens. Gott ist das Zentrum, nicht einer unter vielen Bereichen im Leben. Und wenn wir das ernst nehmen, ist die Frage entscheidend, welches Gottesbild wir in der Wüste eigentlich haben. Jesus wird zu Anfang der Geschichte auf einen Berg gestellt. Und alle die Reiche der Welt werden ihm gezeigt. Die ganze Welt wird ihm zu Füßen gelegt. Und das ähnelt sehr der Geschichte von Mose. Auch Mose war mit Israel in der Wüste. Nicht 40 Tage, aber 40 Jahre. Und am Ende wird auch er auf einen Berg geführt. Und ihm wird das verheißene Land, das Land Kanaan, das Land Israel, mit all seiner Herrlichkeit, das Land, in dem Milch und Honig fließen, gezeigt von Gott. Aber er darf es nicht betreten, sondern er stirbt. Und auch wie hier in dieser Geschichte ist es so, Jesus soll diese Reiche der Welt nicht an sich reißen. Obwohl er der wirkliche Weltenherr ist, soll er es nicht tun. Es ist, als ob Gott es ihm verbietet, weil er ja Gott allein dienen soll und nicht den Teufel anbeten soll. Dahinter steht eigentlich die Frage, worum es eigentlich mit Gott in der Wüste wirklich geht. Die Wüste, das habe ich schon einmal gesagt in dieser Reihe, ist eine Zwischenstation zwischen Taufe Jesu und Leben als Messias in der Welt, als Sohn Gottes. Und auch bei Mose, die Zwischenstation zwischen Aufbruch aus Ägypten und Leben im Land Kanaan, da ist die Wüste. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Gott durch diese Wüste? Wie lassen wir uns durchführen? Denn es geht nicht darum, schnell wieder rauszukommen. Jesus könnte die Gelegenheit hier beim Schopfe ergreifen, um schnell rauszukommen. Mose könnte vom Berg in das verheißene Land gehen, um schnell wieder rauszukommen aus der Wüste. Aber das ist nicht Gottes Plan. Als der Teufel am Ende der Geschichte von Jesus weicht, da ist Jesus nicht zack weggebeamt irgendwo schön in einem Drei-Sterne-Hotel in Jerusalem. Nein, er ist immer noch in der Wüste und Engel kommen und dienen ihm. Wenn wir in der Wüste sind, führt uns Gott bewusst hinein und es geht nicht darum, schnell wieder rauszukommen, sondern nah an ihn zu kommen. Es geht darum, in der Wüste Gott selbst zu finden, ihm nahe zu kommen. Denn die Wüste ist nicht nur der Ort der Entbehrung und der Öde. Nicht nur der Ort zwischen Aufbruch und Verheißung. Es ist auch der Ort, wo Gott uns begegnet. Jesus begegnet dort Gott, indem die Engel kommen und ihm dienen. Mose begegnet dort Gott bombastisch am Berg Sinai und später im Zelt der Begegnung. Und es gibt eine große Frage, sagen wir, okay, die Wüste ist der Ort, wo wir schnell wieder raus wollen, wo Gott uns schnell rauszuboxen hat, oder ist es auch der Ort, wo wir uns nochmal neu auf Gott einlassen? Diesen Unterschied bringt Psalm 103, Vers 7 sehr gut auf den Punkt. Da heißt es, Gott hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Das Volk Israel, als es in der Wüste mit Mose war, es wollte eigentlich nur schnell wieder raus. Es hatte Hunger, es hatte Durst. Es war der Ort der Versuchung. Oft wandten sie sich anderen Göttern zu, wo sie das Gefühl hatten, jetzt kann es besser laufen. Sie liefen irgendwie ziellos durch die ganze Wüste und alles. Und sie verloren das eigentliche Ziel vor Augen. Sie motzten über die Leiterschaft und redeten sich auf einmal diese schlimme Sklavensituation in Ägypten schön. Rosarot wurde die schwarze Vergangenheit. Und Hauptsache weg, Hauptsache raus aus der Wüste, selbst die Sklaverei konnte gar nicht so schlimm sein, Hauptsache weg. Und wenn Gott nicht dafür sorgte, wenn die Leiterschaft nicht dafür sorgte, dann wurde gemotzt, dann wurde anderen Göttern nachgelaufen. Sie waren nur scharf auf die Taten Gottes. Sie wollten Gott in seinen Taten sehen, sie wollten, dass Gott etwas für sie tut, dass Gott endlich mal was machen muss. Und Mose war da anders. Mose erlebte die gleichen Strapazen in der Wüste. Auch er war ausgehungert, auch er. Er wurde angemotzt, regelrecht und macht sich für ein Volk zum Leiter, das ihn überhaupt nicht will oft. Ja, er muss genauso viel Leid tragen. Und in dem allen schreit er nicht darum, Gott, sende deine Taten, sondern Gott, ich will deine Wege wissen. Gott, ich will dein Wesen kennenlernen. Gott, ich will wissen, wie du bist und wo du in dieser Wüste bist, wo du in der Wüste meines Lebens bist. Die Wüste ist der Ort der tieferen Nähe Gottes. Deswegen lässt Mose sich auf diese Strapazen ein. Deswegen bleibt Jesus standhaft in der Wüste, weil es der Ort der Nähe Gottes ist. Denn Gott trägt durch die Versuchung. Als Jesus den Satan endgültig in die Schranken weist, kommen Engel und dienen ihm. Kein glorreicher Moment. Nicht so glorreich wie die Taufe, wo der Himmel aufreißt. Aber ein Sieg. Immerhin. Aber ein Sieg. Und die Erfahrung, dass Gott in der Wüste mich sieht. In der Wüste lässt Gott uns nicht alleine. Und wo wir in sein Wort fliehen, merken wir seine Nähe. Wo wir seinem Wort Raum geben, merken wir, dass er da ist. Wo wir sein Wort proklamieren, ihn suchen, ihn anbeten, da merken wir, dass Gott auch in der Wüste da ist. Und die Herrlichkeit der Welt, die uns manchmal so verlockend erscheint, sie ist gar nicht so herrlich. Denn angesichts dieser Überwindung der letzten Versuchung, denn dann ist auch wirklich Schluss nach dieser großen Hürde, wissen wir, wenn wir nahe bei Gott sind, dass auch diese Welt gar nicht so herrlich ist. Dass auch diese Welt großes Leid und Probleme hat, man braucht nur die Nachrichten schauen. Und dass all dies, was uns die Welt bieten kann, eigentlich nichts ist zu dem, was uns Gott bieten kann. Dass all die Herrlichkeit der Welt nichts ist gegen die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die wir in seiner Liebe immer wieder erfahren, die uns stärkt und tröstet, die uns durchträgt durch die Versuchung unseres Lebens. Und wenn wir einmal der Versuchung erliegen, Ein Weg abzweigen, der uns eigentlich wegbringt von Gott. Dann dürfen wir uns neu in seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe geborgen wissen und zu ihm kommen. Denn wir wissen, wenn wir unsere Schwächen bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gottes Führung und die Versuchung Teil 3. Gott ist das Zentrum, nicht einer unter vielen Bereichen in unserem Leben, sondern er ist das Zentrum. Welches Gottesbild haben wir in der Wüste? Sind wir interessiert an seinen Wegen oder nur an seinem Tun? Und schließlich, Gott trägt uns durch die Versuchung. Amen.
Thank you.
paar Dinge möchte ich noch bekannt geben. Ich fange an mit den Veranstaltungen. Am Freitag, nächsten Freitag, 20 Uhr im Ziffert-M-Haus Jugendgottesdienst. Ich habe mir sagen lassen, da kommen auch schon mal ein paar Ältere hin. Also wir können da auch hin. Pfingstsonntag freue ich mich sehr. Wir werden einen Familiengottesdienst miteinander feiern. Ganz normal um 10:30, wie auch immer unser Gottesdienst ist. Aber ab 9:30 laden wir ein zum Frühstück. Das ist eine tolle Tradition. Wir haben das ja sonst immer im Kirchsaal gemacht. Da war das auch manchmal, dachte man, mit den Tischen einfacher. Aber hier kriegen wir das auch gut hin. Also ab 9:30 herzliche Einladung zum Frühstücken und dann zum Familiengottesdienst. Pfingstmontag, herzliche Einladung, auf den Laurentiusplatz zu kommen in Elberfeld. Dort gibt es einen ökumenischen Gottesdienst. Da sind evangelische, katholische, orthodoxe, freikirchliche Menschen, die das in die Hand genommen haben und geplant haben. Der Beginn ist 12.30 Uhr, also 10:30, ziemlich spät. Entweder lange schlafen oder vorher schon Mittagessen. Die Predigt hält Pfarrerin Silvia Bukowski und wer sie schon mal gehört hat, weiß, dass sie auch exzellent predigen kann. Anschließend gibt es so einen Markt der Möglichkeiten. Also für uns wäre die Hüpfburg interessant. Bringen Sie die entsprechenden Schuhe mit. Und um 15.30 Uhr gibt es dort einen Schlusssegen. Aber man kann natürlich auch vorher wieder nach Hause fahren oder ein Eis essen gehen bei schönem Wetter. Nach Pfingsten, eine Woche später, gibt es auch etwas Besonderes. Unser Kindergarten feiert ein Jubiläum. Und jetzt habe ich wieder vergessen, wie viel? 60. 60 Jahre Kindergarten Gosenburg. Danke für die Hilfe. Und da sind wir auch herzlich eingeladen, erst zum Gottesdienst zu kommen, zu einem Abendmahlsgottesdienst. Und um 10:30 gibt es doch das Jubiläum, die Jubiläumsfeier. Wie die im Einzelnen aussieht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass der Pastor Schuppetta da auch ein paar Worte sagen muss. Stimmt? Gut. So, dann kein Termin. Jetzt kommen noch zwei Dinge. Rebecca, ich hatte es mir noch ganz schnell aufgeschrieben. Die Rebecca möchte gerne noch was sagen.
In 75 Tagen ist der 12. August und am 12. August fahren wir von der Jugendarbeit auf Sommerfreizeit nach Schweden. Wir werden mit insgesamt 62 Leuten nach Schweden fahren, also eine Riesenfreizeit. Und davon werden 12 Mitarbeiter, 50 Teilnehmer und es gibt noch Wartelisten, eben mit nach Schweden kommen. Und für die 12 Mitarbeiter suche ich Beter. Hildegard hat es am Anfang gesagt, dass in der Gemeinde Jung und Alt zusammen sind. Und ich erlebe es immer als Segen, wenn die Jugend davon profitiert, dass die Gemeinde, dass die Älteren für sie betet. Und deshalb suche ich 12 Beter, die sagen, ich bete jetzt für die Vorbereitung, aber ich bete auch für die Zeit auf der Freizeit, für die anstrengende Zeit. Es sind immer sehr lange Tage und sehr kurze Nächte und den Mitarbeitern wird wirklich viel abverlangt. Von daher, wer sagt, ja, da habe ich ein Herz für, jetzt für die Vorbereitung zu beten und dann auch für die Durchführung, der darf gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Ich notiere mir dann gerne die Namen und teile dann die Mitarbeiter den Betern zu. Vielen Dank jetzt schon für alle, die drüber nachdenken.
Und wer jetzt sagt, ach, da finden sich bestimmt 12? Nee, ich kann nur sagen, mindestens 50 brauchen die zum Beten. Also ich meine, für die Mitarbeiter, die 12, die auf jeden Fall. Und wir anderen beten eben für den Rest, ja, dass das Essen gut schmeckt und dass die abends auch mal ins Bett kommen und vor allen Dingen, dass Gott da ist und dass sie etwas mit unserem Herrn erleben. Ich glaube, das ist die allerwichtigste Bitte. So, das Letzte, das betrifft vor allen Dingen Gruppenleiter oder Menschen, die bei uns Ausschüsse leiten. Draußen, hinterm Foyer, also wenn man schon fast an der Ausgangstüre ist, ist rechts eine Moderationswand, da hängen schöne Bilder dran, von unserem Himmelfahrtsgottesdienst. Unser Pfarrer hat sich jetzt zum ersten Mal im Talar gesehen. Er ist noch nie im Talar fotografiert worden. Er war ganz begeistert, wie er aussah. Aber daneben hängen zwei Listen für die nächsten beiden Wochen. Also wenn Der Herr von Bauer sagt, ich habe Ausschuss Theologie, Kirchenmusik und Gottesdienst. Dann guckt er da drauf und dann sieht er Mittwoch, den 12., da wollte ich das eigentlich machen, aber da ist schon ein anderer im Anbau. Aber oben wäre noch frei, dann kann er sich da eintragen. Ich habe das bis jetzt immer gemacht. Ich will auch gerne noch ein bisschen weitermachen, aber man sollte ja immer delegieren. Also ihr tragt euch bitte frei ein und wenn die Räume voll sind, sind sie voll, dann fragt er bitte im Café Johannes. Die Alexandra hat auch immer ein offenes Ohr für uns. Und jetzt wollen wir miteinander Fürbitte halten. Ich lade ein, dazu aufzustehen. Am Donnerstag wurde getauft Sarafina Grace Epende und gestorben und in der vergangenen Woche kirchlich beerdigt wurden Klaus-Dieter Hagen, Heinholz, 69, im Alter von 72 Jahren und Herr Egon Buch, Kleestraße 44, im Alter von 80 Jahren.
Lieber Vater, bitte nimm Klaus-Dieter Hagen und Egon Buch gnädig bei dir auf. Stärke und tröste die, die zurückbleiben. Lieber Vater, bitte segne Sarafina auf ihrem Weg mit dir und zu dir, jeden Tag ihres Lebens. Von allen Seiten, Vater, umgibt uns deine heilige Macht. Von dir kommen wir und zu dir gehen wir. Weil du unsere Stärke und unsere Hilfe bist, bitten wir dich. Für alle, die in Angst und Schrecken leben, für alle, die das Grauen beenden wollen. Wir bitten dich für die Menschen, die erschöpft und abgestumpft sind, für alle, die keine Kraft mehr haben. Wir bitten dich für alle, die einsam und verborgen sind, für die Menschen, die nicht zu sich selbst finden. Wir bitten dich für alle, deren Hoffnung zerbrochen ist und die nicht mehr können, für alle, die keinen Ausweg wissen und daran verzweifeln. Wir bitten dich für alle, die krank sind und die auf Linderung und Heilung warten, für alle, die Angst vor dem Sterben haben. Wir bitten dich für alle Unberechenbaren und Verantwortungslosen. Wir bitten dich für alle, die sich trennen müssen, für alle, die in ungeklärten Verhältnissen und quälenden Bindungen leben. Du, Vater, kennst unsere Angst. Du weißt unseren Weg. Du führst uns zum Ziel. Gemeinsam beten wir zu dir, unser Vater.
So möchte ich euch den Segen des Herrn zusprechen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen zum Segenslied, die Nummer 170.